Wach und wichtig. Der schöne Morgen mit Tom Böttcher.
Ja, guten Morgen und willkommen zu den wichtigen Themen dieses letzten Montags im März. Wir sprechen heute mit dem Bündnis Klimaneustart über die Gründe für den gescheiterten Volksentscheid in Berlin. Friedrich Küppersbusch kommentiert die Ampelklausur und erzählt uns von seiner Hoffnung, dass sich Grüne und FDP in zentralen Streitthemen einigen können. Gemeinsam mit Marco Seifert präsentiere ich Ihnen die Tagesvorschau und wir beginnen jetzt mit einem Thema, an dem wir alle heute nicht vorbeikommen.
Das wird heute nervig, anstrengend und ärgerlich für Millionen Menschen in Deutschland. Seit Mitternacht stehen Züge und Flugzeuge still. 24 Stunden soll der massive Warnstreik im Verkehr dauern. Die Gewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG wollen so den Druck in ihren aktuellen Tarifrunden erhöhen. Der Deutsche Bahnpersonalvorstand Martin Seiler findet das natürlich nicht gut.
Das ist aus unserer Sicht, was die EVG bezogen auf die Bahn macht, völlig überzogen, unnötig und unverhältnismäßig.
Wir sprechen mit Cosima Ingenschei. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Guten Morgen, Frau Ingenschei.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Es gibt den Vorwurf, dass Sie unabhängig vom Verlauf der Verhandlungen einen massiven Streik vom Zaun brechen. Sind die Verhandlungen derartig in der Sackgasse, dass es angemessen ist, das ganze Land lahmzulegen?
Ja, das sind sie. Wir haben ja Anfang Februar unsere Forderungen vorgelegt, haben dann im Februar, Ende Februar zum ersten Mal verhandelt. Da war die Deutsche Bahn AG das erste Unternehmen, haben dann nochmal verhandelt zwischendurch und haben immer noch nichts in der Hand, was auch nur irgendwie danach aussieht, als wäre es ein verhandlungsfähiges Angebot.
Wie weit liegen Sie und der Arbeitgeber denn auseinander?
Wir liegen sehr weit auseinander. Wir haben Forderungen, die ja vielleicht inzwischen bekannt sind, 12%, mindestens 650 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Nachwuchskräfte sollen die Hälfte davon bekommen, also 325 Euro. Und wir haben wichtige Themen, die wir vorher klären wollen. Das ist der gesetzliche Mindestlohn, der in die Tabelle soll, damit eben unsere Steigerungen, die wir dann verhandeln, auf dem gesetzlichen Mindestlohn aufsetzen und nicht wie jetzt noch bei Löhnen zum Teil unter 11 Euro bei der DB AG. Und dann haben wir noch das Thema ungleiche Bezahlung in Ost und West, was wir auch gerne erst erledigt haben möchten, bevor es dann um die Lohnforderung geht. Da haben wir keine Antworten bekommen, auch von den anderen Unternehmen. Wir verhandeln ja in 50 Unternehmen, nicht nur bei der DB AG, haben wir kein einziges verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt bekommen, obwohl wir wirklich Druck haben, weil es jetzt weitergehen muss.
Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie die Tarifauseinandersetzung und diesen Riesenstreik vor allem nutzen, um neue Mitglieder zu werben, gerade im Konkurrenzkampf mit der Lokführergewerkschaft GDL. Wie viele neue Mitglieder konnten Sie denn jetzt auf diesem Weg schon werben?
Ach, das kann ich Ihnen gar nicht so genau sagen. Ich glaube, wir haben gute Mitgliederwerbung in den letzten Jahren sowieso gemacht. Das vorletzte Jahr war ein absolutes Rekordjahr. Ich habe nicht den Eindruck, dass wir jetzt das ist nicht unser Ziel, vorrangig Mitgliederwerbung zu betreiben. Uns geht es darum, die Löhne für die Beschäftigten, für unsere Mitglieder nach oben zu ziehen.
In Niedersachsen und Bremen beginnen heute die Schulferien. Viele Familien wollten heute mit der Bahn in den Urlaub fahren. Spielt das in Ihren Überlegungen gar keine Rolle?
Wir wollen natürlich nicht die Reisenden treffen, sondern wir wollen immer die Arbeitgeber treffen, wenn wir streiken. Das ist natürlich im Fall von Mobilität schwierig, aber es geht nicht anders. Wir denken da schon drüber nach. Also wir haben zum Beispiel auch gesagt, dass wir jetzt rund um die Ostertage nicht verhandeln wollen und deshalb auch nicht streiken. Das ist zum Beispiel was, wo die Leute sich dann drauf verlassen können, dass wir darauf dann Rücksicht nehmen.
Sie haben Ihre Forderungen ja gerade begründet, für die meisten sicherlich auch nachvollziehbar. Aber haben Sie auch mal überschlagen, was das für die Ticketpreise zum Beispiel bei der Bahn für uns alle bedeutet, wenn Ihre Forderungen zu 100% erfüllt werden?
Naja, der Zusammenhang zu den Ticketpreisen, das sieht man ja nicht zuletzt am 9-Euro-Ticket, ist ja so direkt nicht da. Ne? Also es ist vor allem wichtig, wir wollen damit sicherstellen, dass es überhaupt den Verkehr in der Zukunft so noch gibt. Also es gibt eine Studie vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, dass jedes zweite Verkehrsunternehmen im letzten Jahr schon den Fahrplan einschränken musste, weil nicht genug Personal da ist. Und das liegt natürlich auch an den Löhnen, die einfach definitiv zu niedrig sind. Da wollen wir was tun, dass das nicht passiert.
Die Bahn und damit auch die S-Bahnen und Regionalbahnen werden heute bestreikt. Über die Gründe für den Streik haben wir mit Cosima Ingenschei gesprochen. Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG. Vielen Dank, Frau Ingenschei.
Gerne.
Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
Heute ist Montag, der 27. März 2023 und Grund zum Feiern hat ein US-amerikanischer Regisseur, Produzent und Schauspieler. Ihm verdanken wir viele erfolgreiche Filme mit genauso berühmter Filmmusik. Also Kill Bill, wie man hört, oder auch den hier. Klar unverkennbar Pulp Fiction. Das mag ich auch sehr gerne aus Inglourious Basterds. Für die Originaldrehbücher von Pulp Fiction und Django Unchained hat der Oscars gewonnen. Insgesamt war er 8-mal für den Oscar nominiert. Heute wird Quentin Tarantino 60 Jahre alt.
Daran kommen Sie nicht vorbei.
Am Streik. Die Gewerkschaften Verdi und EVG haben für heute zu einem groß angelegten bundesweiten Warnstreik im Verkehrssektor aufgerufen. Betroffen sind der Fern- und Regionalverkehr auf der Schiene, nahezu sämtliche deutsche Flughäfen, Wasserstraßen und Häfen sowie die Autobahngesellschaft. Die Bahn stellt den Fernverkehr komplett ein. Auch der öffentliche Nahverkehr wird in 7 Bundesländern bestreikt. In Berlin wird die BVG weiterfahren. Ebenso wird der öffentliche Nahverkehr in Brandenburg nicht bestreikt. Allerdings kommt in beiden Bundesländern auch der S-Bahn- und Regionalbahnverkehr weitgehend zum Erliegen. Fast alle deutschen Flughäfen werden bestreikt, der BER zwar nicht. Die Auswirkungen des Streiks führen aber auch hier zu erheblichen Einschränkungen.
Fast direkt vor ihrer Haustür.
Werden auch die Parteien in Berlin auf den Ausgang des Klimaentscheids Berlin klimaneutral 2030 reagieren? Der Volksentscheid ist deutlich gescheitert. Zwar hat eine knappe Mehrheit der Abstimmenden für das Gesetz gestimmt, allerdings sind fast 2/3 der Berlinerinnen und Berliner der Abstimmung ferngeblieben. Das Quorum von gut 600.000 Ja-Stimmen wurde verpasst. Das Thema wird auch eine Rolle bei den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD spielen. Heute steht das 6. Treffen der Hauptverhandlungsgruppe an. Bis zum Wochenende soll der Koalitionsvertrag fertig sein.
In den Läden
sind in den vergangenen Monaten die Preise deutlich gestiegen. Die wirtschaftlichen Auswirkungen von Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine spüren wir alle. Wie geht es in den kommenden Monaten weiter? Einen wichtigen Hinweis darauf gibt der IFO-Geschäftsklimaindex, der heute für den Monat März vorgestellt wird. Jeden Monat befragt das Wirtschaftsforschungsinstitut IFO ca. 9000 Unternehmen, wie sie ihre aktuelle Geschäftslage und die Perspektiven für die kommenden 6 Monate einschätzen.
Und auf keinen Fall vergessen,
dass heute der Welttag des Theaters ist. Dieser Tag wurde 1961 vom Internationalen Theaterinstitut ins Leben gerufen und weltweit begangen. Worüber man sich selten Gedanken macht, in einem Theater arbeiten Menschen zusammen, die sehr unterschiedliche Berufe haben. Das International Theater Institute ist ein internationales Netzwerk des Theaters, das seit 1948 unter dem Schirm der UNESCO dem Austausch der Theaterschaffenden der Welt und der besseren Verständigung der Kulturen dient. Das Institut sitzt in Paris. Vielleicht ist der heutige Welttag des Theaters ein Anlass für Sie, mal wieder Theaterkarten zu kaufen, wenn es denn das finanzielle Budget zulässt.
Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
Seit gestern Abend sitzen sie zusammen bei einer Koalitionsklausur. Geklärt werden sollen inhaltliche Probleme der Bundesregierung. Und die Liste der Ampel-Konfliktthemen ist ja lang. Zum Beispiel der beschleunigte Ausbau der Verkehrswege, also mehr Schiene oder mehr Autobahn und der Ausstieg aus Ölheizungen und Gasheizungen. Vor allem Grüne und FDP scheinen in zentralen Punkten nicht zusammenzukommen. Jetzt hören wir aber, es soll erste Annäherungen geben.
Deswegen bin ich natürlich ein bisschen alarmiert, ob überhaupt Einigungswille da ist.
Das war die Sorge von Robert Habeck zuvor.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
Und er hat immer More News from Nowhere. Schöner Titel.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie noch Hoffnung, dass sich diese Koalition in zentralen Punkten inhaltlich einigt?
Ja, der Kanzler hat ja vorher schon gesagt, er sei zuversichtlich, dass wir jetzt einen kleinen Sprung nach vorne machen. Für Olaf Scholz klingt es fast ungewöhnlich bescheiden. Nicht nach Wumms oder Doppelwumms, sondern Wümschen. Und das eine oder andere Wümschen ist ja vorher schon angekündigt worden. Also die FDP möchte Beschleunigung bei Autobahnen. Das ist mal eine originelle Idee, nachdem sie ja auch durchgesetzt hat, dass der Verbrennungsmotor auch nach 2035 in der EU noch weiter rum, brumm, brumm, stink, stink darf. Also das ist so die Profilierung, die eine Partei sucht, die 5 Wahlen in den Ländern hintereinander verloren, teils aus Regierungen, teils sogar aus den Parlamenten geflogen ist. Auf der anderen Waagschale sehr klar das Gebäudeenergiegesetz von Robert Habeck, vom Wirtschafts- und Klimaminister, mit dem er schon 24 durchsetzen will, dass Öl- und Gasheizungen zu Ende sind. Da ist ein Kompromiss, zumindest ja so in der Gerüchtesphäre, eine Abwrackprämie. Also wer das Pech hat, ab 24 eine neue Heizung zu brauchen, der bekommt dann ein bisschen Geld dabei. Und das ist so, das sind die beiden Waagschalen. Die Grünen legen immer kräftig rein beim Thema Klimaschutz, Modernisierung, und die FDP sagt, halt, Moment, wir sind doch eigentlich der bewaffnete Arm des ADAC. Wir wollen noch mehr Autobahnen und wir wollen noch mehr Autos haben.
Der Name Olaf Scholz ist ja gerade eben schon gefallen. Also wenn Grüne und FDP in zentralen Punkten bisher nicht zusammenkommen und der Kanzler sich weitgehend zurückhält, müsste Olaf Scholz jetzt deutlich eingreifen und in diesem Streit schlichten?
Ja, an einer Stelle, wo ein Vizekanzler und Koalitionspartner, Repräsentant wie Robert Habeck, öffentlich sagt, wir kommen unserem Auftrag nicht ausreichend nach, es kann nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition immer nur wir für den Fortschritt sorgen müssen. Da ist natürlich der Kanzler gefordert, weil alle Beteiligten und Robert Habeck vorneweg selber wissen, er fährt über eine rote Ampel. Also eine Regierung, die von sich selber sagt, wir kriegen es ja nicht gebacken. Das ist nichts, womit man eine Wahl gewinnt. Und damit trifft Robert Habecks Vorwurf, der auf die FDP gemünzt ist, am Ende ihn selber. Er sagt, wir kriegen die Projekte nicht über die politische Ziellinie gebracht, weil immer nur gefragt wird, wie ist der mediale Echoraum, was macht mein nächster Parteitag, wo sind die nächsten Landtagswahlen. Und dieses Junkie-mäßige Gucken auf Umfragewerte, das ist natürlich genau das, was man jetzt den Grünen auch vorwerfen kann. Also ich tippe mal, die werden sagen, ja, ganz bestimmte neuralgische Autobahnen werden wir im Bau beschleunigen. Dafür hält Herr Wissing jetzt mal endlich seine Verkehrsziele im Klimaschutz ein. Beim Gebäudeenergiegesetz kriegen wir eine Abwrackprämie. Und tut mir leid, jetzt ist echt gut. Ich habe am Mittag deutsch-niederländische Regierungskonsultation in Rotterdam. Ich muss jetzt weg.
Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank.
Gern.
Berlin wird sich vorerst, zumindest per Gesetz, keine ehrgeizigeren Klimaziele setzen. Gestern ist der Volksentscheid gescheitert, dass Berlin bereits bis 2030 und nicht wie geplant bis 2045 klimaneutral werden muss. Am Volksentscheid beteiligten sich nur 35,8% der rund 2,4 Millionen Wahlberechtigten. Erzwungen hatte diese Abstimmung das Bündnis Klimaneustart mit einer 4-monatigen Unterschriftensammlung im Vorjahr.
Stefan Zimmer ist Mitinitiator und Sprecher von Klimaneustart Berlin. Er hat sich über Monate für diesen Volksentscheid engagiert. Guten Morgen, Herr Zimmer.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Von 2,4 Millionen wahlberechtigten Berlinerinnen und Berlinern haben nur gut 0,4 Millionen mit Ja gestimmt. Wie enttäuscht sind Sie heute Morgen?
Natürlich waren wir gestern Abend sehr enttäuscht, dass wir das Quorum nicht geschafft haben. Aber jetzt ist eigentlich genau das eingetreten, wovor wir gewarnt hatten und weshalb wir ja auch darauf gepocht hatten, dass der Volksentscheid mit der Abgeordnetenhauswahl im Februar zusammengelegt wird. Volksentscheide ohne Wahl scheitern eben meistens am Beteiligungsquorum und das ist jetzt eingetreten.
Wenn nur ein Drittel der Wahlberechtigten sich beteiligt hat, dann ist aber die Frage schon, warum sie es nicht geschafft haben, mehr Wahlberechtigte zu erreichen bzw. mitzunehmen.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Wir hatten nicht mit ganz so vielen Nein-Stimmen gerechnet. Wir haben jetzt aber auch in den letzten Wochen nochmal eine massive Gegenkampagne in den Medien von verschiedenen Unternehmerverbänden. Die GroKo-Spitzen hatten die Woche jetzt nochmal explizit dazu aufgerufen, mit Nein zu stimmen. Und es gibt eben doch sehr starke fossile Beharrungskräfte, die den Status quo jetzt erstmal noch so lange wie möglich aufrechterhalten wollen. Das ist so, damit müssen wir jetzt eben erstmal weiter umgehen. Aber es ist ja hier eigentlich kein Fußballspiel, wo es darum geht, welche Mannschaft am Ende gewinnt. Die Klimakrise betrifft ja alle. Von daher muss man eigentlich sagen, dass die gestern mit Nein gestimmt haben, auch verloren haben.
Ja, dass Sie das so sehen, ist nachvollziehbar. Ich finde, Sie machen sich's ein bisschen einfach, was die Nein-Stimmen und die geringe Wahlbeteiligung betrifft. Ihre Initiative selbst hat eingeräumt, dass Berlin klimaneutral 2030 wahrscheinlich ohnehin nicht zu erreichen sei. Und Sie haben von Kosten von 112 Milliarden Euro gesprochen. Zum Vergleich, der jährliche Berliner Haushalt umfasst 38 Milliarden Euro. Haben Sie mit den unrealistischen Zielen trotz der Dringlichkeit des Klimaschutzes zu viele Menschen verschreckt oder haben Sie gar nichts falsch gemacht?
Wir müssen natürlich jetzt analysieren, eine Manöverkritik machen und mit Sicherheit sind da auch Fehler unterlaufen. Wir haben versucht, die Leute mitzunehmen. Wir haben Menschen informiert. Wir haben mit unseren Kiez-Teams so viele tausende Gespräche geführt. Aber viele Leute haben, glaube ich, einfach noch nicht so ganz verstanden, was hier in den nächsten Jahren auf dem Spiel steht.
Was ich nicht verstanden habe, ist, wo die 112 Milliarden Euro herkommen und ob wir dann sagen, na gut, dann können wir halt Schulen nicht sanieren und keine Kitas bauen, weil wir brauchen quasi unser komplettes Geld aus dem Berliner Haushalt Jahr für Jahr für den Klimaschutz.
Wir haben immer gesagt, Berlin wird sich das allein nicht leisten können. Berlin muss da auch Druck auf die Bundesregierung ausüben. Berlin ist ja nicht die einzigste Stadt, die jetzt in den nächsten Jahren vor diesem Problem steht. Von daher muss es da auf jeden Fall mehr Gelder von der Bundesregierung geben. Auf EU-Ebene gibt es Fördertöpfe, die man hier auch mit angreifen kann. Und es gibt Milliarden an privatem Kapital, was nur darauf wartet, in die Energiewende zu investieren, wenn bürokratische Hemmnisse endlich abgebaut werden. Zudem muss man sagen, das sind ja Investitionen, die in vielen Fällen sowieso passieren müssen. Häuser müssen so oder so immer wieder saniert werden, Klimaschutz hin oder her. Von daher in diesen 100, 112 Milliarden Euro, die wir mal so grob kalkuliert hatten, stecken ganz viele Investitionen, die jetzt nicht nur explizit für den Klimaschutz aufgewendet werden müssten. Wir haben hier einen enormen Investitionsstau in Berlin und in ganz Deutschland. Da fällt das halt mit rein.
Der Klimavolksentscheid in Berlin ist gescheitert. Die nötige Mindestzahl an Ja-Stimmen kam nicht zusammen. Eine schmerzhafte Niederlage auch für Stefan Zimmer, Medieninitiator und Sprecher der Initiative Klima Neustart. Aber er macht weiter. Vielen Dank, Herr Zimmer.
Gerne.
Die Radio 1 Denkpause. Heute
Brigitte Fuchs, Autorin und Lyrikerin. Die meisten Kammerspiele finden in den eigenen vier Wänden statt.
Ende der Denkpause.
Unsere heutige Denkpause zum Welttheatertag, der heute auch begangen wird. Das war's mit Wach und Wichtig für diesen Montag. Wir hören uns morgen früh wieder. Bis dahin.
Wach und Wichtig, der schöne Morgen. Montag bis Freitag, immer ab 9. Mehr Radio 1 auf radio1.de und in der Radio 1 App.